heute wollen wir wieder ein bisschen Ihr Gefühlswissen erweitern und wir wollen reden über Vita Contemplativa sowie Vita Activa, das aktive Leben sowie das betrachtende Leben, über Passivität, über Schaffenskraft sowie Unverfügbarkeit und der Wunsch nach Einzigartigkeit. Ja, die Gesellschaft der Passivität oder die Gesellschaft der Singularität. Dazu lud ich mir wieder meinen Gast ein und wir führen heute schon Teil 3 unserer Reihe Strube trifft Strobel fort. Herr Strube, herzlich willkommen.
Ja, dann gleichfalls. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Gott sei Dank sind Sie wieder dabei und inzwischen Teil 3. Den Menschen scheint es zu gefallen, was wir machen und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Im Vorgespräch erfuhr ich ja, dass ich schon gewisse Rückmeldungen bekam. Aber ich bin sehr, sehr glücklich und danke auch hier an dieser Stelle mal all den achtsamen Zuhörenden, dass Sie uns ja Ihre Rückmeldungen geben und dass Sie uns hier verfolgen und ja einfach offen sind zu diesen Themen auch, was wir hier so bereden. Herr Strube, was geht Ihnen, wenn Sie aktives Leben, betrachtendes Leben, Passivität und Aktivität hören? Was geht Ihnen dazu durch den Kopf?
Mir geht die Sinuskurve durch den Kopf. Also ich glaube ja, die Sinuskurve, dass die eigentlich unser Leben bestimmt, nicht im physikalischen Sinne, sondern im übertragenen Sinne, dass es immer darum geht, dass man Regen hat und Sonnenschein, dass es einem nicht so gut geht und dass es einem gut geht und dass es auch notwendig ist, weil wenn man die schlechten Zeiten nicht erlebt, dann freut man sich nicht über die schönen Zeiten. Also ich habe mir als Kind immer mal vorgestellt, nur noch Süßigkeiten essen zu müssen oder zu dürfen, weil ich damals nicht so viele Süßigkeiten essen durfte, wie ich wollte. Aber das ist dann einfach blöd, wenn man das immer das Gleiche hat. Es macht dann keinen Spaß mehr. Und von daher glaube ich, die Sinuskurve, also so sich auch mit aktiv und passiv, sich bewusst zu machen, wann ist man wo auf der Sinuskurve. Und da gibt es nicht das Schlechte und das Gute, sondern es gehört eben beides zusammen. Ich glaube, man muss aktiv dafür sorgen im Leben, dass man beides auch durchläuft. Und so sehe ich das auch mit Aktivität und Passivität. Also ich bin ja als Vorstandsvorsitzender der Salzland-Sparkasse relativ aktiv. Also bei mir ist eigentlich der Tag so just in time. Also wenn wir uns hier um 11 treffen wollen, dann komme ich 10 Uhr 59:45 hier wahrscheinlich dann rein. Und die aktive Zeit ist auch gut, aber sie braucht dann eben auch die passive Zeit.
Richtig. Wir unterhielten uns ja gerade, als wir uns trafen und da fragen wir uns ja so nach dem Motto, na klar, wie geht es Ihnen? Und da erwiderte ich ja auch darauf, ja, ich bin in Balance. Ich sage auch immer, mir ist es sehr, sehr wichtig und mir geht es an sich dann gut, wenn ich in Balance bin zwischen allen Gefühlslagen, die zum Leben dazugehören, zwischen allen Höhen und Tiefen. Und dieser Sinusrhythmus, dieser Rhythmus des Lebens auf und ab, das gehört ja dazu. Ja, also ich denke mal, genau, wir können nicht das eine wertschätzen, wenn wir das andere nicht kennen. Und wir brauchen also auch Mut, auch aktiv solche Gefühle auch zu erleben und zu durchleben und sie nicht zu verdrängen. Ich denke, das gehört ja ganz, ganz stark dazu.
Ich habe das mit Ihrer Balance anders verstanden. Ich hatte so gedacht, der ist auch gerade auf dem Nullpunkt von der Sinuskurve. Dem geht es nicht besonders gut und nicht besonders schlecht, weil immer in Balance, dann hat man es ja gerade nicht. Also ich will nicht in Balance sein. Also ich möchte nicht in Balance sein. Mhm. Ich möchte gute und schlechte Zeiten durchleben. Ich möchte Hunger haben und ich möchte satt sein. Ich möchte mich ärgern dürfen und ich möchte geliebt werden. Und also ich möchte immer diesen Ausgleich und ich bin ja auch ein gottesfürchtiger Mensch, wenn ich das mal so von mir sagen darf. Ja. Und mir hilft es eben dann auch sehr, das bewusst einzugehen und das auch zuzulassen, weil es dazugehört, dass man das alles erlebt. Und ich strebe nicht danach, immer in Balance zu sein. Das möchte ich nicht. Ich möchte das durchleben. Ich möchte auf der Sinuskurve ganz unten sein. Nicht, weil es mir Spaß macht, aber weil ich weiß, dass es dazugehört. Und ich möchte dann natürlich auch wieder auf der Sinuskurve ganz oben sein. Aber ich möchte beides haben.
Okay, aber der Ausgleich, wie Sie ja sagten, es braucht beides. Oder gibt es zwei vollkommen unterschiedliches Strubes an dem einen oder anderen Tag? Weiß Ihre Sekretärin, weiß Ihr Vorstandskollege oder Ihre Abteilungsleiter etc., alle, die Sie treffen, nicht, welchen Strube Sie heute vor sich haben? Müssen die sich also Sorgen machen und sagen, oh, also ich mach's mir nicht, weil ich wusste, wir machen eine gute Sendung zusammen? Oder kann das vorkommen, dass Sie an einem Tag in dem unteren Bereich sind oder in dem anderen Tag dann Sinuskurve oben?
Selbstverständlich kann das vorkommen. Das merken die nur nicht gleich. Also bei meiner lieben Frau Rust, meine Sekretärin, die mich seit 16 Jahren begleitet, da weiß ich natürlich, da komme ich rein, da muss ich nicht mal was sagen. Da muss ich eigentlich gar nicht, also da gucke ich nur, dann weiß sie schon, wie es mir geht. Das wird meiner Frau auch so gehen. Aber so die normalen Menschen, die wissen nicht, ob ich jetzt auf der Sinuskurve oben oder unten bin. Und das muss ich auch nicht jedem erzählen. Also das ist so. Ich weiß aber, dass ich selber das gerne, also dass ich das selber durchleben möchte. Und ich das auch mache und ich das auch brauche für mein Leben. Und dann heißt es ja nicht, dass es jeder merken muss. Ja. Ich glaube schon, dass die Leute ziemlich gut wissen, wenn sie mich treffen, was für einen Strube sie treffen. Da gibt es nämlich nur den einen.
Ja, und wertschätzen Sie auch diese Authentizität bei anderen Menschen genauso, dass derjenige auch sich im Prinzip ja damit auslebt, mit seinen Emotionen, die er gerade hat. Und wie viel Balance muss er aber trotzdem für sich erhalten, gerade wenn er natürlich im Kundenverkehr mit anderen Menschen ist, wie Ihre ganzen vielen, ja über 400, fast 500 Mitarbeitenden, die ja auch ihre Emotionen beherrschen müssen. Inwieweit dürfen wir also uns aktiv ausleben und inwieweit müssen wir uns ja anpassen und unsere Emotionen unterdrücken? Ist es nicht zu viel, dass zu viele Menschen ihre Gefühle sowieso ohnehin unterdrücken? Was ich so weit finde in dieser Gesellschaft, ich bezeichnete sie unter einem Arbeitstitel mal als Gesellschaft der Passivität. Was bedeutet, wir leben zu sehr passiv und nicht aktiv uns aus und unterdrücken vielfach das, was uns wirklich ausmacht.
Ja. Ich finde das ein bisschen pauschal. Wenn ich mir die Gesellschaft heute so angucke, dann wundere ich mich manchmal, wie wenig Emotionen auch mal unterdrückt werden. Bei manch einem Menschen hat man den Eindruck, man darf hier machen, was man will. Wenn es einem so geht, darf man es tun, dann darf man schreien und dann darf man bölken und dann darf man das alles machen. Ich glaube, ich unterscheide, also Sie wollen schon wieder diesen Begriff ausgeglichen, wie nennen Sie das?
Balance.
In Balance, in ja. Balance. Das mögen Sie gerne, aber ja. In Balance muss man auch nicht im Kundengeschäft sein. Ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem, wie ich mich fühle und wie ich bin und wie ich mich anderen Menschen gegenüber benehme. Also ich darf natürlich auf der Sinuskurve ganz unten, ganz oben sein, aber wenn ich ganz unten bin, dann darf ich nicht jeden Menschen, den ich treffe, ich sage jetzt mal brutal, damit überschütten. Und ich hätte fast gesagt, vollkotzen. Also ich kann das nicht immer so rausgeben. Ich darf da sein, aber ich muss natürlich, wir hatten das bei der letzten Sendung ja mit der persönlichen Freiheit und mit der gesellschaftlichen Freiheit. Es gibt eben Regeln in der Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen wollen. Und die persönliche Freiheit, auf der Sinuskurve unten oder oben zu sein, ist meine persönliche Freiheit, das tue ich auch. Wenn ich mich in der Gesellschaft bewege, dann ist meine persönliche Freiheit eingeschränkt. Das ist aber immer so. Ich kann auch nicht Auto fahren, wie ich will. Sondern wenn ich im Straßenverkehr bin, ist es eingeschränkt. Und zwar zu den Regeln, wie die Gesellschaft sie demokratisch bei uns oder gemeinschaftlich aufgestellt hat. Und so kann ich dann auch nicht einfach rumkotzen, sondern ich habe dann die persönliche Freiheit, auf der Sinuskurve zu sein, wo ich will. Das sehe ich schon für mich. Aber ich glaube schon, auch wenn ein Sparkassenmitarbeiter im Kundengeschäft ist, kann er natürlich nicht seine persönlichen Freiheiten ausleben, sondern dann ist er in einem gesellschaftlichen Kontext. Und in einem gesellschaftlichen Kontext gibt es Regeln, ungeschriebene und geschriebene. Wir sind ja jetzt mehr bei den ungeschriebenen. Und ich finde es einfach gut, wenn Leute auch ungeschriebene Regeln einhalten und sich daran halten, damit wir gesellschaftlich vernünftig zusammenleben können.
Das Recht auf Launen, was jedem einzugestehen ist, was aber nicht jeder hat, als auszuleben. Heißt, wir haben das Recht auf die Launen, aber nicht das Recht, sie an anderen auszulassen. Wenn wir da den anderen Menschen für brauchen, dann ist ja diese Grenze überschritten, ja.
Richtig.
Dieser Bereich. Und jeder hat das Recht auch auf seine Meinung, ja, aber nicht auf sein eigenes Regelwerk. Ja, das war ja schon in unserem Teil 2 ganz aktiv mit dabei. Mhm. Worauf ich aber nochmal hinaus will, auf diese Menschen, die ich sehr viel treffe und wo ich sage, sie unterdrücken zu sehr ihre Gefühle und sind in der Passivität. Das merke ich ja in Gesprächen, wenn wir so zum Thema den Zustand seelischer Gesundheit, Psyche mit den Menschen bereden, dass ganz viele sagen, ja, sie würden ja gerne das und das. Und alle wissen, in der Gesellschaft kriselt es ja auch etwas in unserer zwischenmenschlichen Kultur. Aber ganz viele befinden sich auf der Seite der Passivität, betrachten das, empfinden das auch so als negativ, aber sie tun nichts aktiv dafür, etwas zu ändern. Nach dem Motto, sie reichen nicht die Hand, die sprichwörtliche, dem anderen gegenüber und gehen nicht in das Gespräch und reden darüber, was sie befinden und was sie sich wünschen. Das merke ich ganz, ganz viel. Und dazu ist es so immer meine Aufgabe, so ein bisschen die Motivation zu schaffen und die Motivation zu sagen, dann ändert doch etwas, geht doch in die aktive Rolle rein und kreiert etwas für euer Lebensglück. diese Menschen treffe ich sehr, sehr viel, ja, die ihre Gefühle sehr unterdrücken und es nicht leben und damit unglücklich sind.
Ja, ich glaube, es gibt eben Menschen, die haben Narben auf der Seele von dem, was sie in ihrem Leben erlebt haben und von ihrer Erziehung, von ihren Eltern. Vielleicht ist es auch ein Krankheitsbefund beim dem einen oder dem anderen, die eben nicht die Möglichkeit haben, das einfach so zu tun, auf Leute zuzugehen und zu reden. Und ich glaube auch den Leuten dann zu, also sie können sich auch nicht vor eine Kuh stellen und sagen, nun flieg doch bitte einfach. Es gibt einfach Menschen, die die Möglichkeit nicht haben. Also wenn sie die für sich haben, dass sie auf Menschen zugehen können, können mit denen reden und können ihren Gefühl dann also in einer angemessenen Art und Weise auch vermitteln und können mit Leuten sich austauschen, dann, sag ich mal, schätzen sie sich doch mal so richtig glücklich. Das ist eben nicht allen Menschen gegeben und das liegt nicht immer daran, glaube ich, zumindest ist meine Erfahrung, dass die Leute das nicht wollen oder dass sie es nicht einsehen. Ich glaube, das sehen viel mehr ein. Sie stehen nur in sich, gucken sich das an und sagen, ich kann es nur leider nicht. Und wir müssen natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass, also ich kann das auch, ich kann auch auf Menschen zugehen und mit Menschen reden. Und diejenigen, die das können, müssen natürlich ein bisschen vorsichtig damit umgehen und nicht anzufangen zu verurteilen. So nach dem Motto, du musst doch nur aufhören zu rauchen. Nee, so einfach ist es eben nicht. Ja, du musst doch nur jeden Tag eine Stunde laufen gehen. Nee, so einfach ist es eben nicht. Wir haben einen Schweinehund in uns und wir haben Narben und wir haben Erfahrungen im Leben, die uns von vielen abhalten, wo wir selber wissen, es wäre eigentlich vernünftig, es zu tun. Es würde mir eigentlich besser gehen, wenn ich es lasse oder wenn ich es mache. Und ich tue es eben trotzdem nicht. Und ich hüte mich dann immer davor. Gelingt mir nicht immer. Meine Frau legt dann sachte ihre Hand bei mir aufs Bein, wenn ich da anfange zu diskutieren. Manchmal. Aber je älter ich werde, desto besser kann ich das mittlerweile. Mal auch zu akzeptieren, dass nicht alle Menschen die Werkzeuge in der Hand haben wie andere Menschen. Also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Werkzeuge. Und man betrachtet dann seine eigenen Werkzeuge und sagt, kannst du ganz einfach reparieren. Der andere hat die Werkzeuge aber gar nicht. Und wie gesagt, man muss dann auch keine Kuh anschreien, dass sie fliegen soll. Man muss einfach einen Weg finden, wie man es trotzdem hinbekommt. Ich finde es ein bisschen sehr simpel gedacht, zu sagen, die müssten doch nur mal. Können sie aber nicht, sonst würden sie es wahrscheinlich längst tun.
Auch wenn es sie zu sehr stört und zu stark belastet, dann muss derjenige aber vielleicht in die Aktion gehen und zu sagen, ich lasse mir helfen, ich möchte Hilfe in diesem Bereich, wenn er zu sehr darunter leidet, unter diesem Zustand.
Aber Herr Strobel, es gibt Leute im Krankenhaus, die lassen sich in Raucherbeine abnehmen und rauchen draußen vor der Tür. Mhm. Also natürlich können sie sagen, der braucht Hilfe, der soll irgendwo hingehen, dass er aufhört. Die Menschen haben auch, das habe ich auch schon in einer Sendung gesagt, auch das Recht darauf, unvernünftig zu sein. Das müssen wir dann nicht verurteilen, wenn es ihr eigenes Ding ist. Und wobei ich jetzt wieder sage, dann machen sie es ja bewusst. Die machen es natürlich bewusst. Es gibt einfach Sachen, die können Menschen nicht reparieren, obwohl sie, da bin ich mir ganz sicher, objektiv sehen, dass es Blödsinn ist, was sie machen. Oder dass es schade ist, dass sie etwas nicht tun. Es gibt ja immer mal das Tun und das Nicht-Tun, also das Tun und das Lassen. Und da glaube ich schon, dass es Leute gibt, die schon mit Bewunderung auf andere Menschen gucken und sagen, Mensch, der lässt das einfach. Das ist ja toll. Oder Mensch, der macht das einfach. Das ist ja toll, das könnte ich nicht. Und da geht es nicht immer nur um will ich nicht, sondern wirklich, ich könnte das nicht.
Diese Analogie der fliegenden Kuh finde ich sehr, sehr interessant auch. Und ich arbeite auch immer mit dem Sinnbild und sage so mal plakativ, genauso kannst du in den Supermarkt gehen und versuchen, den Fruchtzwergen das Singen beizubringen. Ja, wenn dieser Mensch nicht über diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit einfach verfügt, würden Sie so weit gehen, dass Sie auch dieses Sinnbild teilen? Ich sage immer, jeder ist wie ein Produkt seiner Erfahrungen und allem, was das Leben ausmacht, dass jeder so seine Zutatenliste hat. Wenn wir ein Produkt auswählen in irgendeinem Lebensmittelmarkt und gucken darauf, was sind es für Zutaten, dann weiß ich ja auch, wenn ich eine Tomatensauce kaufe, dann brauche ich nicht erwarten, ja, dass die nach grüner Gurke schmeckt. Genau so, ganz einfach mal umgeswitcht ist es so nach dem Motto, ich brauche nicht von der Kuh erwarten, dass sie fliegt. Genauso muss ich akzeptieren und mehr respektieren und wertschätzen, was diesen Menschen wirklich ausmacht. Ja, und nicht zu sagen, wie Sie schon richtig mitteilen, ja, er muss doch oder er sollte doch das und das auch tun. Ja, nur weil wir das vielleicht so in unserem Fokus dann haben und sagen, Mensch, derjenige auf die Menschen zugehen, etwas für sich tun, sich eine gute Zeit zu kreieren, anstelle sich selber zu isolieren zu Hause und unglücklich aus dem Fenster zu schauen, wenn andere Leute spazieren gehen oder irgendwo in einer Veranstaltung sind und zu sagen, mir geht es leider nicht so, ich bin ja so einsam, Fühlen sich manche Menschen vielleicht auch wohl in ihrer Melancholie, in dieser Art, ja, ist das eine Art Komfortzone, wo sich manche Menschen auch zu sehr drin ausruhen? Würden Sie das vielleicht so teilen?
Ich fange mal vorne an. Als erstes, ich glaube, dass die Menschen alle wertvoll auf die Welt kommen. Auch das hatten wir schon in einer Sendung. Genau. Und ich glaube nicht, dass man seine Zusatz- oder seine Kredenzien dann bekommt, sondern ich glaube einfach, die Erfahrungen im Leben, die man macht, die prägen den Menschen. Also, das ist ja auch nachgewiesen. Also, was sie in der Kindheit erleben, was sie in der Jugend erleben, wie sie sind, womit sie groß werden, was ihnen ermöglicht wird und was nicht. Da verbiegen wir ja die Leute eher in unserer Gesellschaft, als dass wir sie, nein, oft. Und es gibt nicht so viele Orte, wo wir die Menschen wirklich stärken und Empowerment, also dass die stark und kräftig zu dem stehen, sondern wir sind ja eher so, hatte ich ja beim letzten Mal schon so im System, da muss man reinpassen und das verbiegt ein bisschen Menschen. Das wollte ich mal zu dem sagen, ob die Leute ihre Werkzeuge haben. Dann kann man Werkzeuge auch dazu lernen, das glaube ich schon. Es gibt so Grundwerkzeuge, die da fällt es einem dann leichter, die zu bedienen. Und es gibt eben auch Werkzeuge im Leben, die man dazu lernen kann, die eben, ja, die durch Anwendung, so wie man, ne, ich würde also nicht sagen, so wie eine Tütensuppe, wo dann draufsteht, was drin ist, sondern ich glaube, nee, das ist ein bisschen komplexer, da kann man noch was zulernen als Mensch. Die Aktivierung, das zu tun, und das ist ja der zweite Teil, den Sie gerade gesagt haben, wo Sie sagten, fühlen die Leute sich dann manchmal wohl in der Komfortzone, wenn sie nicht raus müssen. Da glaube ich, nein, wenn sie sich wohlfühlen würden, würden sie nicht da sitzen, wo sie sind, aber wenn man kann sich in zwei Rollen wiederfinden, in der Opferrolle und in der Täterrolle. Und in der Opferrolle trägt man keine Verantwortung und in der Täterrolle trägt man Verantwortung. Und man spürt schon, dass es Menschen gibt, die sich lieber in der Opferrolle aufhalten. Wir hatten das beim letzten, als wir uns getroffen haben, bei der letzten Stunde der Psychologie, da haben wir über Ordnung und System gesprochen. Und da haben wir darüber gesprochen, dass das System eben eine Entscheidung hervorbringt, für die man keine Verantwortung trifft. Ich habe gesagt, wir haben Menschen, die wollen immer ins System, weil sie dann die Verantwortung nicht treffen. Ich glaube, dass im übertragenen Sinne, dass im Menschlichen auch so drin ist, dass die Opferrolle für mich natürlich diejenige ist, wenn ich sage, ich kann halt nicht anders, dann trage ich ja keine Verantwortung für das, was gerade um mich rum passiert, was gerade hier ist. Wenn ich sage, ich verliere jetzt übrigens ein Bein, weil ich nicht aufhören kann zu rauchen, dann gebe ich mich ja selber in die Täterrolle. So reden wir ja nicht, sondern dann sage ich, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Der Arzt hat gesagt, das Bein muss unbedingt ab, es ist nicht durchblutet, ist jetzt nur ein Beispiel. Also wir fühlen uns eigentlich in der Opferrolle besser, weil wir uns dann auch mit dem, was wir tun, im Nachhinein nicht so sehr auseinandersetzen müssen. Das ist ja auch unangenehm. Also wenn ich Ihnen erzähle, was Sie so tun und Sie dafür kritisiere, dann mag das ja gar kein Mensch. Und immer wenn Sie in der Täterrolle sind, dann laufen Sie natürlich Gefahr, dass Leute kommen und Sie kritisieren für das, was Sie tun. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist ja auch normal in einer Gesellschaft, das soll auch eigentlich so sein. Das gilt bei uns, also Kritik gilt bei uns nicht unbedingt als gewollt, sondern wir sind ja in der Situation, dass wir Kritik gerne kritiklos durchs Leben schlittern. Von daher glaube ich nicht, dass die Leute zu bequem sind, sondern ich glaube, das hat was mit Verantwortung tragen zu tun und damit auch wieder, ob man in seinem Leben gelernt hat, Verantwortung zu tragen. Also haben meine Eltern mich dazu gebracht, Verantwortung zu tragen? Oder hat meine Mama mich noch mit 14 gebadet und mir den Hintern gepudert, weil sie Angst um mich hat? Und das sind ja alles so Situationen, wo ich was erlebe und die einen Kinder gehen eben zu Fuß zur Schule und die anderen werden von den Eltern auf den Rücksitz gebracht. Beide Eltern meinen es gut, ich will das nicht kritisieren, aber es ist natürlich für einen Mensch die Erfahrung, selbstständig, eigenständig auf meinen Beinen zur Arbeit zu gehen, also zur Schule, oder von Mama und Papa gebracht zu werden, für die Selbstständigkeit im Leben schon ein Riesenunterschied.
A la Helikoptereltern, ja, ist ja dieses Stichwort, ja, genau.
Rücksitzkinder, sag ich
dann. Ja, oder so. Die Erfahrungen, genau. Es ist ja auch so, was wird uns erfahren? Oder machen wir uns selber erfahrbar? Oder lassen wir vieles mit uns geschehen? Und viele Menschen, die ja in einer etwas devoten Haltung oder in dieser passiven Rolle sich befinden, die lassen ja viele Dinge natürlich dann auch mit sich geschehen und sind vielleicht eher auch in dieser Rolle, ich sagte es auch mal etwas härter, als Kreatur oder Kreateur, was nur einen Buchstaben ausmacht, dass wir uns aber auch als Kreateur begreifen, unseres Denkens, Sprechens, Fühlen, Handelns. Und das macht ja auch viel. Also sollten sich nicht alle, aber gewissermaßen auch bewusst werden darüber, dass sie auf ganz einfache Weise ausgedrückt des Glückes Schmied sind. Und das ist uns ja, uns für sicherlich, wenn wir Glück haben, wird uns vieles abgenommen und wird uns viel Gutes gegeben, aber es kann auch andersrum sein. Und dann sagen wir, okay, wir sind nicht mehr der Kapitän unseres Lebens, wir müssen aber unser Steuerrad wieder in die Hand nehmen. Heißt raus aus der passiven Rolle, wieder rein ins Aktive und unsere Erfahrungen mit kreieren.
Ich glaube, wir beide haben so einen grundsätzlichen Denkunterschied in dem. Und wenn Sie so mit Ihren Worten diese Wortspiele so machen, dann komme ich immer gar nicht so richtig rein, Ihnen zu sagen. Eigentlich würde ich sehr sagen, stopp, stopp, ich glaube das nicht, was Sie sagen.
Ja.
Ich glaube, wir sind nicht unseres Glückes Schmied. Ich glaube das nicht. Da bin ich ganz anders als Sie. Deswegen kriegen Sie mich auch nicht auf die Fahrbahn. Mhm. Man muss doch aktiv werden und man muss sich doch dann sein Leben gestalten. Und man muss doch dann, wo ich sage, ich gebe Ihnen in ganz, ganz vieler Hinsicht recht, aber in einem nicht. Das Leben ist ein Geschenk. Und ich hüte mich davor, wenn es mir gut geht, mir einzubilden, es sei von mir gemacht. Weil ich ja dann gleichzeitig sage, wer nicht glücklich ist, und das höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, der sollte mal langsam anfangen, was zu machen. Und diese Einteilung, eigentlich kann jeder glücklich sein, er muss es nur in die Hand nehmen, das stimmt definitiv nicht. Mhm. Also zumindest glaube ich das nicht. Entschuldigung, ich will nicht so absolut sagen. Auf diesem Weg bin ich überhaupt nicht, weil es immer eine Schuldzuweisung in die Person gibt. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich bin Vorstandsvorsitzender Salzlandsparkasse. Da sagen mir ganz viele, na, das war viel für getan. Da sage ich, nee. Mein Leben besteht aus Glück und Dankbarkeit. Also das ist mir geschenkt worden. Wenn ich Ihnen die Zufälle alle aufzählen würde, die dazu beigetragen haben, dass ich hier heute hier sitze oder in meinem Büro in Staßfurt sitze, das ist ein Geschenk. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Da kann man jetzt sagen, naja, aber muss da was können? Ja, ich muss was können, damit ich nicht versaue. Also wenn ich nichts gemacht hätte, würde ich den Posten schnell wieder loswerden. Aber den Posten zu kriegen, das ist eben, da gibt es Leute, die sind viel fleißiger als ich, die sind vielleicht auch viel schlauer als ich, die sind trotzdem nicht auf dem Posten. Also ich begreife das Leben mehr als ein Geschenk. Also ich bin mehr auf dem Trip, wer dankbar ist, also wer Dankbarkeit übt, der wird glücklich. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der dankbar ist und unglücklich. Ich habe schon viele unglückliche, undankbare gesehen.
Darüber redeten wir ja. Es sind die Glücklichen, die dankbar sind und nicht
oder die Dankbaren.
Oder die Dankbaren, die glücklich sind. Ja, ganz genau.
Mhm. Und deswegen möchte ich immer in diesen Diskussionen nicht so darauf ein, jeder ist seines Glückes Schmied, ist für mich ein widerlicher Spruch, weil wir leben hier in einem Land, das uns scheint ja hier allen die Sonne aus dem Arsch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Vergleich zu dem, wie 90% der anderen Länder auf dieser Welt unterwegs sind. Wir können auch nicht stolz sein, deutsch zu sein, das geht gar nicht, weil wir da gar nichts für beigetragen haben. Wir sind hier zufällig auf die Welt gefallen. Wir können nur dankbar dafür sein. Also ich bin dankbar dafür, dass ich in Deutschland geboren bin, weil das ein tolles Land ist. Ich würde nie für mich in Anspruch nehmen, ich bin stolz darauf, weil ich es ja gar nicht getan habe. Es ist ja Zufall. Und das ist dieses, ich möchte immer nicht, dass wir in diese Kategorien kommen, jeder ist seines Glückes Schmied, weil das immer wieder anklagt, wenn es dir nicht gut geht, dann musst du halt die Arschbacken zusammenkneifen, musst dich auch und dann geht's dir besser. Mhm. Und so kriegen wir Gesellschaft das Leben nicht zusammen. Wir haben einfach Menschen, die unheimlich viel Glück haben im Leben und die sollten da ganz dankbar für sein und sollten versuchen, möglichst was von diesem Glück abzugeben. Also sich Gedanken zu machen, was kann ich dazu beitragen, dass das Glück, was ich habe, also ich persönlich, Hans-Michael Strube, wie kann ich dieses Glück auf andere weitergeben? Also was kann ich tun, damit andere davon partizipieren? Aber ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, sie müssen nur ein bisschen fleißiger werden, dann haben sie auch Glück, so wie ich, guckt mich mal an. Und da, glaube ich, haben wir beide so einen grundsätzlichen Unterschied.
Also muss ein Auszubildender, der bei Ihnen im vergangenen Jahr frisch den Ausbildungsvertrag unterschrieb, bekommt er nicht die Doktrin, jawohl, powere richtig schön rein, dann kannst du es noch weit bringen bei uns im Hause und bist irgendwann Mitglied im Vorstand. Soll er nicht es anstreben und durch Fleiß, Engagement, Leistungsbereitschaft, Fähigkeit, soll er sich in der passiven Rolle auch, ich teile das ja sehr, auch das Thema Dankbarkeit. andere Antworten gebe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde nach meinem Gefühlszustand, da sage ich voller Dankbarkeit, darf ich sagen, es geht mir gut. Ich bin dankbar für so vieles. Und ich teile ja auch den gewissen, diese Spiritualität, wenn auch nicht die Religion, dass vieles für mich zum Guten geschieht und dass ich mich auch passiv manchmal sogar ausruhen kann und zu sagen, hey, mir geschieht durch das Leben, durch den Herrn viel, viel Gutes. Es ist allerdings nicht, dass wir auch da aber beide Seiten ja brauchen. Heißt, Gott gibt uns den Wind, aber wir hissen die Segel und müssen trotzdem das Steuerrad gewissermaßen in der Hand behalten, dass wir sagen, hey, geben wir nicht die Rolle ab, wenn wir uns zu sehr auf himmlische Mächte verlassen und sagen, es wird mir mit mir schon genau das geschehen, was meine Rolle ist. Wie Sie ja auch sagen, Ihr Posten, sehen Sie es auch als Berufung? Wurden Sie dazu also berufen, diesen Posten zum Beispiel jetzt bestmöglich für sich zu gestalten mit Ihrem Paket, was Sie mitbringen?
Ich fange beim Azubi an.
Genau.
Nein, ein Azubi hat nicht die Aufgabe, wenn er bei uns anfängt, wird dir indoktriniert, du musst machen, damit du Vorstand wirst. Nebenbei, so viele Vorstände können wir gar nicht gebrauchen, wir sind ja immer nur zu zweit. Ist auch nicht die Aufgabe. Ich glaube, das ist eine große Lebenslüge, dass wir das jungen Menschen sagen. Ich bin da ganz anderer Meinung und ich habe das auch versucht, mit unseren Kindern anders zu machen. Wenn unsere Azubis fragen, Herr Strube, was muss ich machen, um Vorstand zu werden? Dann ist meine Antwort, und da fragt jedes Jahr, irgendeiner fragt immer. Dann sage ich ganz einfach, Sie müssen einfach der Beste im ersten Lehrjahr sein. Und der Beste ist nicht Zensurenbeste, sondern der beste Mensch im ersten Lehrjahr. Und dann im zweiten und dann im dritten. Dann gucken, wie weit es geht. Das Ziel ist es gar nicht, immer weiter voranzukommen, sondern das Ziel ist doch zu erkennen, wo bin ich besonders gut und diesen Platz im Leben zu finden. Ich weiß gar nicht, wer uns erzählt hat irgendwann mal, dass das Glück vor uns wegläuft. Ich bin ja festen Überzeugung, dass das Glück hinter uns herläuft. Wir sind nur gesellschaftlich mittlerweile so schnell, dass uns das Glück manchmal gar nicht mehr einkriegt. Also mal wieder zur Ruhe kommen und ich bin da doch sehr bei dem Göttlichen. Ich weiß nicht, was ich vor... Ich bin jetzt 16 Jahre hier. Ich weiß nicht, was ich vor 20 Jahren dazu beigetragen haben sollte, dass ich heute hier bin. Keine Ahnung, da fällt mir überhaupt gar nichts ein. Ich weiß nicht mal, was ich vor 17 Jahren dazu beigetragen habe, um hier zu landen. Ich habe mich hier nicht beworben, sondern ich habe einen Anruf gekriegt und wurde gefragt, ob ich kommen will. Da habe ich nichts zu beigetragen. Und ich bin so, ich glaube eben an das Göttliche, was unseren Platz findet. Wir dürfen das nur nicht selber verstellen durch den gesellschaftlichen Anspruch. Glücklich ist nur, wer schlank ist und reich. Ja, und da sage ich mal, was ist denn das? Da sind wir ja aber. Also oft sind wir da ja. Wo ich sage, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Also ich kenne Menschen, die haben ganz viel Geld. Also die kenne ich wirklich. Die sind total unglücklich. Also mal alle, die glauben, dass ganz viel Geld glücklich macht. Also die sind total unglücklich. Nun gibt es natürlich auch eine Schwelle, die man erstmal erreichen muss an Geld, damit man sich keine Sorgen, nicht so große Sorgen machen muss, um Glück auch zu empfinden. Wenn ich immer darum kämpfen muss, dass ich irgendwie, wie soll ich satt werden und wie soll ich meinen Kindern die Schulbücher kaufen, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, glücklich zu sein, also das Glück zu empfinden, als wenn es einem ganz gut geht. So will ich das mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass Glück vor uns wegrennt und wir müssen möglichst schnell hinterher und hier noch und da noch. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen unseren Platz in dieser Welt finden und wir müssen mal aufhören, gesellschaftlich immer so zu tun, als wenn die den Posten haben oder den Posten oder die es besser gemacht haben. Auch da muss ich sagen, ich kenne Leute auf Posten, die machen es einfach nicht gut. Das ist das Petermännchen-Prinzip. Die sind so lange hochgeklettert, bis sie es nicht mehr können. Und da bleiben sie sitzen. Dann sitzen sie genau da, wo sie es nicht mehr können. Die hätten eigentlich eine Stufe zurückgehen müssen, um zu sagen, da war ich glücklich. Das lassen wir gesellschaftlich wieder nicht richtig zu. Mhm. Ja? Also gucken Sie sich mal einen an, der sagt, ja, ich war Geschäftsführer, ich bin doch lieber wieder Prokurist, das war nichts für mich. Da rümpfen wir doch innerlich die Nase. Ich meine, ich nicht, wir machen das bei uns im Haus mittlerweile so. Mhm. Wir haben also Geschäftsstellenleiter, die auch sagen, das ist nicht das Richtige. Mit Menschen umgehen und Menschen beraten ist eben was anderes, als Menschen zu führen. Ein guter Berater ist noch lange keine gute Führungskraft. Mhm. Und ich glaube eben nicht daran, dass man sich das erkämpfen muss und früh anfangen und richtig ranhauen, damit man dann und so weiter. Natürlich muss man auch, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der den Faulpelzen ins Wort reden will. Man muss schon ein bisschen was machen. Mhm. Ja. Also man muss sich schon mal bücken, wenn das Glück vor einem liegt. Das muss man mal tun. Aber man darf auch nicht immer da nach höherem streben, immer wieder, weil dann vergisst man, was man Schönes um sich drum hat und wie es einem geht.
Ganz genau. Wir verlieren den Blick für das Wesentliche, für das, was wichtig ist, was uns ausmacht. Und wir lassen uns zu sehr in dieses Korsett, was uns Gesellschaft, was uns Werbung, was uns irgendwelche Leute vormachen, getreu wie damals diese Werbung. Ich weiß gar nicht, für welches Unternehmen das war. Spielt auch gar nicht die Rolle. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Reichtümer und alles.
Also ich weiß genau, von wem die Werbung
war. Diese Fotoshow, ja, war die von einem bekannten Hause?
Ja. Ja. Die war von der Sparkasse.
War die sogar, ja?
Die war von der Sparkasse.
Ich wollte es jetzt nicht mit reinwerfen, genau.
Aber da war es so, dass der eine das gemacht hat und der andere hat gesagt, meine Anlageberatung.
Ja.
Er hat gesagt, es kommt gar nicht darauf an,
ja,
ein Boot zu haben und einen Pferdepfleger und ein Pferd und meine Frau, sondern es kommt darauf an, dass man mit, im Leben mit den richtigen Menschen zusammen ist. Ich fand die Werbung super.
Ja, super. Ja,
das ist leider dann runtergenommen worden. Die sitzt aber bei jedem noch tief drin.
Genau.
Weil das war genau der, der aus dem Gymnasium kam und sagte, ah, ich bin doch der, ach der und der, guck mal hier, tak, 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 was ich alles habe. Mhm. Es traf damals eigentlich genau das, was wir gesellschaftlich falsch gemacht haben.
Und
das mit der Pferdepflegerin war vielleicht nicht so klug.
Okay. Gut, dass wir darüber gleich mal noch hier redeten, genau. Ist es also auch nicht en vogue, wie man ja das so schön sagt, also zur Schwäche zu stehen, müssen wir immer nach außen so diesen Starken geben? Das ist ja auch, was viele ausmacht. Ja, ah, alles ist immer so toll, alles ist immer so gut. Und sind wir Menschen, also viele zumindest von uns, erleben Sie die in Ihrem Wirkungskreis auch, mit der Schwäche ausgestattet, Schwäche zeigen zu können? Obwohl es ja für mich eine Stärke ist, auch zur Schwäche stehen zu dürfen, zu können.
Ich glaube, das ist ja eine Wahnsinnsherausforderung. Wir haben das bei uns im Unternehmen jetzt seit 10 Jahren gemacht, in der Salzlandsparkasse. Und ich glaube, wir haben es hinbekommen, nicht in allen Teilen, aber in sehr weiten Teilen, dass wir alle verstanden haben, Yin und Yang, dass also jede Stärke, die wir haben, automatisch eine Schwäche mitbringt. Und wir wissen um die Stärke des anderen und um die Schwäche des anderen. Und die Aufgabe ist es ja bei uns im Unternehmen, und das sollte eigentlich gesellschaftlich auch so sein, dass man die Stärke ausspielt, also volle Pulle, das, was einem echt Spaß macht. Und die Schwäche, die da damit dranhängt, die sozialverträglich im Team unterzubringen. Manche glauben, man muss an den Schwächen arbeiten, damit sie Stärken werden. Das ist ja total, halte ich gar nichts von, weil wenn sie die Schwäche wegmachen, ist die Stärke leider auch weg. Dann sind sie in Balance, ne? Dann haben sie nichts mehr richtig, dann sind sie so auf der Nulllinie. Mhm. Und da glaube ich, wenn wir das lernen, als gesellschaftliches Miteinander zu sagen, jeder Mensch von uns hat Stärken und hat Schwächen. Und wir akzeptieren, dass das so ist. Dann bis zu 70% der Kraft geben Menschen dafür aus, ihre Schwächen zu verstecken vor der Gesellschaft. Das muss man überlegen, wie viel Kraft da verloren geht. Mhm. Wenn wir uns darauf einigen könnten, dass wir nicht immer nur auf die Schwächen gucken, sondern dass wir auf die Stärken gucken und die Schwächen zur Kenntnis nehmen und versuchen, die wegzumachen. Ein gutes Fußballteam weiß ganz genau, wer was sehr gut kann und wo man hinlaufen muss und ihn unterstützen. Dann wird man Weltmeister. Die machen das genauso. Die wissen genau, wer hat welche Stärke, wer hat welche Schwäche vom eigenen Team. Und dann wird geguckt, damit der seine Schwäche ausspielen kann, muss der leider immer vorm gegnerischen Tor stehen und kann nicht richtig laufen. Mhm. Aber ich laufe dann für ihn und spiele ihm den Ball zu, weil er kickt ihn dann rein. Genau. Ist jetzt nur so ein Beispiel.
Ja, ein gutes. Ja.
Wenn man das gesellschaftlich hinkriegen könnte, dass wir endlich mal anfangen zu sagen, es ist nicht eine Stärke, ein großes Auto zu fahren oder einen tollen Urlaub. Das können wir uns alle um die Ohren hauen, das können wir gerne machen. Das ist eigentlich keine Stärke. Sondern eine menschliche Stärke, was kann jemand besonders gut? Kann er zum Beispiel gut mit Kindern umgehen, gut mit Tieren umgehen? Kann er Brücken bauen? Kann er Konflikte bereinigen? Kann er Kompromisse finden? Es gibt ja ganz tolle Sachen, die man so kann. Und da hat ja jeder eine. Wäre schon mal super, wenn wir uns alle mal sagen würden, was ist eigentlich unsere Stärke? Was ist das eigentlich, was wir besonders gut können? Und dann uns darüber Gedanken machen, was ist das, was wir nicht so gut können? Und dann im Freundeskreis mal darüber zu reden, das wäre mal genial. Also einem zu sagen, ich kann nicht so richtig hart anderen Leuten gegenüber sein. Ja? Also ich habe sehr feine Antennen, ich jetzt ganz persönlich, ich habe sehr feine Antennen und merke, wenn ich in einen Raum komme, ob da gerade Zwist ist, ob die Leute sich streiten, ob einer beleidigt ist, da habe ich feine Antennen. Da gibt es noch einen Herrn König bei uns im Haus, der hat noch feinere, wenn ich nicht genau weiß und es sind zu viele Leute, dann frage ich den. Aber diese feinen Antennen, die ich habe, bringen mich auch dazu, in manchen Situationen eine Harmoniebedürftigkeit zu haben, damit dieses gute Gefühl im Raum wiederhergestellt ist, was nicht immer unbedingt zuträglich ist. Und da habe ich aber in der Mannschaft, in der Sparkasse sind eben Leute, die können das besser. Die haben nicht ganz so feine Antennen, die kriegen das nicht richtig mit, wenn Streit ist. Aber ich sage, können Sie mal bitte das und das, dann macht er das, weil er sagt, das kann der Strobo nicht so gut, dann mache ich lieber. Aber derjenige ist mittlerweile auch in der Lage, nicht nur derjenige, sondern andere, die sagen, das möchte ich nicht, die kommen dann zu mir und sagen, Herr Strobo, das können Sie besser, machen Sie das doch bitte. Und wir nicht sagen, wieso können Sie das nicht? Sondern wir einfach sagen, das genauso soll es eigentlich sein. Ja, das macht ja ein Team aus, dass man die Stärken einbringen kann und die Schwächen sozialverträglich unterbringt. Mhm. Und ich glaube, wir stürzen uns manchmal zu viel auf die Schwächen. Ja.
Genau. Anstelle uns zu vernetzen, zu verbinden mit Kompetenzen, die sich ergänzen. Genau. Ja.
Richtig.
Wenn aufschwelende Konflikte herrschen und Sie merken, es droht ein Konflikt persönlich, Sie mit einer Mitarbeitenden, familiär, nachbarschaftlich etc. Es gibt ja so viele Konflikte. Ist es auch da, wenn zu viel Passivität erst gewaltet werden lässt, ja? Und wenn man sagt, hey, ich bleibe in der passiven Rolle, ich ändere da nichts, würden Sie empfehlen, relativ schnell aktiv reinzugehen und versuchen, diesen Konflikt anzusprechen und zu lösen durch Mittel der Kommunikation und zu sagen, hey, ich empfinde gerade so und so in dieser Situation. Ich möchte gerne darüber mit dir, mit Ihnen reden. Würden dann etliche Konflikte nicht zu weit fortgeschritten werden? Also wenn wir dann viel eher reingehen und die Grenze dort ziehen?
Man hört ja in Ihrer Frage schon, was Sie darüber denken.
Ja.
Also haben Sie gut formuliert als Frage. Ich habe verstanden, was Sie meinen. Ich glaube ja, das weiß jeder. Also wenn die Milch anbrennt, und die auf die Herdplatte kleckert, dann muss man die wegwischen. Die brennt sich nicht weg. Es geht nicht von alleine weg. Ja, also wenn die Milch überbrennt, putzt die Platte. Das ist so ein, so bin ich groß geworden. Die Möglichkeit hat aber wieder nicht jeder. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, mit Stiefeln in die Pfütze zu springen, weil da gerade der Konflikt ist. Sondern jeder Mensch hat natürlich auch eine Schmerzvermeidungsstrategie. Und sie vermeiden natürlich eher den jetzigen Schmerz. Also deswegen gehen Sie auch nicht gleich zum Zahnarzt, wenn Sie Zahnschmerzen haben, sondern Sie sagen, nee, ein bisschen geht's noch. Also jeder weiß, der Zahn wird von alleine nicht wieder heiler. Also Zahnschmerzen gehen von alleine nicht wieder weg. Aber Sie haben immer als Mensch auch eine Schmerzvermeidungsstrategie. Das haben Sie natürlich auch bei Konflikten und da hat jeder eine andere Schwelle. Der eine sagt, es lohnt sich für mich jetzt nicht, den Schmerz eines Konfliktes auf mich zu nehmen, um diese Sache zu reparieren. So, das kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört von sich, dass er sagt, ja stimmt, ich hatte da auch was, habe ich auch gedacht, ach nee, lass lieber. Und dann kann es eben passieren, dass wenn Sie diesen kurzfristigen Schmerz nicht haben wollen, dass da eben ein langer draus wird, wie bei den Zahnschmerzen und irgendwann kracht es. Dann gehen Sie in die Notaufnahme und müssen sich den Zahn ziehen lassen oder Sie sprechen nicht mehr mit Ihrem Nachbarn. Wenn das so einfach wäre, dass man den Leuten sagt, wenn ihr irgendwo einen Konflikt habt, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich mit meinem Nachbarn streiten würde, der würde ankommen und würde, so wie Sie das gerade formuliert haben, ich habe hier gerade ein Störgefühl, können wir mal miteinander reden, dann würde ich sagen, du läufst wohl nicht ganz rund. Muss man natürlich aufpassen, wie man mit den Menschen umgeht und wie man das anspricht. Ja. Aber ich gebe Ihnen natürlich grundsätzlich recht, einen Konflikt kommunikativ anzusprechen, ist immer besser, als ihn anbrennen zu lassen. Mhm. Der wird nicht weniger, der wird immer mehr.
Genau.
Ja. Bis er platzt. Und dann tut es erst recht weh oder macht auch richtig Schaden manchmal.
Genau.
Ja. Aber die Schmerzvermeidung sagt eben auch jeden Konflikt jetzt wieder, also ich habe auch keine Lust, jeden Tag wieder irgendwelche Konflikte. Manche muss man auch mal beiseite schieben und sagen, der ergibt sich und schlafen wir alle Nacht drüber, morgen sind wir wieder gut.
Genau, genau. Da ist dann wieder die Stärkung der Stresstoleranz beziehungsweise auch die Gelassenheit natürlich ein wichtiges Medium, ja, und über gewisse Techniken sich zur Entspannung zu bringen, auch wichtig, dass der Mensch sich damit beschäftigt. Es gibt, Herr Strobe, in der Psychologie den Begriff des Flows. Kennen Sie ja sicherlich, im Flow zu sein. Das besagt also so diesen Zustand, der Kreateur dieses Begriffes, den kann ich nicht aussprechen, diesen Namen fängt mit C an, Csikszentmihalyi, so ähnlich. Der besagt, wir sind dann am besten und funktionieren psychisch, körperlich auch am besten, wenn wir da wiederum aber auch wieder diese Balance zwischen nicht zu stark angestrengt arbeiten und sind, wenn etwas uns nicht zu immens herausfordert, dass wir daran eventuell zerbrechen, aber auch nicht unterfordert sind. Also zwischen Überforderung und Unterforderung uns bewegen. Wenn wir wissen, das und das, dieses Tagespensum, das bewältige ich heute gut, das sind die Aufgaben, darauf freue ich mich, das fordert mich gewissermaßen heraus, dann besagt es, dann sind wir in diesem Zustand des Zufriedenen, des Wohlfühlfaktors. Das ist der Flow. Wie viel Prozent eines Tages oder des Lebens sind Sie wohl in diesem Zustand? Oder was macht für Sie diesen Tag aus, wenn Sie sagen, hey, das ist ein Tag, den verbringe ich in diesem Glücksflow?
Ich habe ja das große Glück, dass ich gläubiger Christ bin und ich weiß, dass Gott mir nicht mehr Aufgaben gibt, als ich bewältigen kann. Ich bin eigentlich immer im Flow, weil ich sage, das hat schon seinen Grund, warum ich diese Aufgabe jetzt habe und warum ich das jetzt tue. Und die Überlastung ist ja nicht, weil ich zu viele Aufgaben habe, sondern weil ich eine Aufgabe bekomme, für die ich nicht die Werkzeuge habe, sie zu lösen. Also ich fühle mich ja überfordert, wenn mir einer einen Hammer in der Hand gibt und sagt, schraub mal die Schraube rein. Mhm. Da geht es nicht darum, ob er 3 Schrauben kriegt oder 10. Es geht nicht um die Menge der Aufgaben, sondern habe ich für die Aufgaben, die ich bekomme, die richtigen Werkzeuge, um diese Aufgabe auch zu lösen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe. Also das ist ja eigentlich die Herausforderung. Und ich würde auch bei einer Überforderung gar nicht davon reden, wie viel Arbeit ich habe, sondern nur, was für Aufgaben ich habe. Und damit kommen wir ja wieder dahin, wenn wir gesellschaftlich sagen, wir müssen immer weiter, immer höher. Und weiter oben gibt es vielleicht Aufgaben, die ich gar nicht, wo ich gar nicht die Werkzeuge habe. Dann kann ich mich natürlich umgucken und sagen, ich bin hier der große Macker. Im Inneren weiß ich aber, ich habe gar nicht die Werkzeuge, um die Aufgaben, die auf mich zukommen, zu erfüllen. Dann komme ich nie in den Flow, egal wie viel oder wie wenig Aufgaben ich habe. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht die Aufgabe eines Azubis, möglichst viel zu arbeiten, damit er möglichst weit kommt und Fortstand wird, sondern es ist seine Aufgabe zu erkennen, was kann er besonders gut, was kann er nicht so gut und wo ist ein Team und eine Aufgabe in dieser Sparkasse, wo er sich einbringen kann, seine Stärken volle Pulle nutzen, weil das dann auch noch Spaß macht und seine Schwächen, die Stärken immer mit sich bringen, die im Team eben auffangen zu lassen. Und den Flow habe ich, glaube ich, wenn ich die richtigen Werkzeuge für die richtige Aufgabe habe. Mhm. Und ja, und mit manchen Aufgaben wächst man natürlich auch. Also man kriegt auch neue Werkzeuge, wenn man neue Aufgaben bekommt.
Genau.
Und der Flow hängt nicht davon ab, wie viele Aufgaben ich bekomme, nach meiner Auffassung. Da widerspreche ich vielleicht dem Herrn C. Punkt, weiß auch nicht, wie der heißt. Der Flow kommt nicht dadurch, dass ich viele oder wenige Aufgaben kriege oder dass mir ein anderer andere Aufgaben geben sollte und wieso gibt er mir das, da kann ich nichts machen, sondern welche Grundeinstellung ich zu dem habe, was heute meine Aufgabe ist. Und wenn meine Grundeinstellung ist, ich kriege heute nur Aufgaben, das sehe ich vielleicht jetzt noch nicht, aber die ich irgendwie bewältigen werde und am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende, dann bin ich im Flow. Hm. Und das ist von den Aufgaben relativ unabhängig. Hm. Und ich habe auch im Leben schon Sachen erlebt, die so grauenvoll sind, wie kein anderer die erleben möchte. Und dann, wenn man sowas erlebt, also wir haben ein Kind verloren, dann möchte man nicht darüber reden, ob man im Flow ist oder ob das Leben glücklich ist, sondern dann wird die Welt so düster, wie es düsterer gar nicht kommen kann. Aber ich sage dann auch wieder, das ist jetzt ganz, ganz viele, schon Jahrzehnte her, das ist eben auch so, dass ich sage, am Ende war dann alles gut. Also nicht, dass das nicht grauenvoll ist und nicht, dass das nicht schlimm war und nicht, dass mich das geprägt hat für mein Leben. Aber ich sag mal, wir haben das als Familie in unser Leben so einsortiert, dass wir trotzdem eine glückliche Familie sein können. Ja. Und diesen Flow, ich bin immer nicht ein Freund davon, dass man die Aufgaben dafür verantwortlich macht, wie es einem gibt. Also ich bin überlastet. Ja. Ich bin überlastet ist ein Hilferuf, das verstehe ich. Hm. Weil auch viele überlastet sind. Aber da gibt es jetzt eben viele Sachen, wie man daran geht, dieser Überlastung entgegenzutreten.
Vielleicht können wir uns dann nämlich diesem Lebensfluss auch hingeben, wenn wir da sagen, diesen Flow, wenn wir eins sind mit der Natur oder mit dem Göttlichen, so wie Sie es auch ausdrücken würden, wenn wir sagen, wir sind damit, was auf uns zukommt, im Flow, wenn wir uns dem hingeben und daran auch wachsen an Aufgaben und nicht uns in dieses Korsett und in unsere Tagespläne und Zielplanungen reinversetzen und krampfhaft versuchen, was zu erreichen und glücklich zu werden, ja, sondern uns dem hinzugeben, dem Rhythmus des Lebens.
Also wenn ich Führungskräfte, wenn ich das noch sagen, Sie wollten gerade beenden, ne? Ich will noch einen
nein,
sagen.
Gut. Nein, noch nicht.
Wenn ich mit Führungskräften bei uns im Haus rede, dann merke ich natürlich auch, dass wir unheimlich viele Aufgaben haben und die sehr belastet sind. Und ich auch selber Führungskräfte wirklich auch belaste, das weiß ich. Und wenn ich mit den Führungskräften rede, dann glaube ich, nein, dann sage ich ihnen immer, wir müssen 3 Sachen hinkriegen im Leben. Wir müssen auf unsere Familie achten, auf unser familiäres Umfeld, das ist ganz wichtig. Wir müssen auf Arbeit achten, auf die Arbeit achten, damit wir auf der Arbeit unseren Job machen. Damit wir es vernünftig machen, damit wir uns menschlich einbringen, das Unternehmen nach vorne bringen und so weiter. Da sagen immer alle, ja, naja, Familie und Beruf, das kriege ich noch nicht ganz so gut hin, dann ist Arbeit ist 60 und Beruf ist 40 oder Familie ist 40. Manche sagen, na, ich kriege es ganz gut hin, das ist so 50-50. Im Grunde genommen ist natürlich Arbeit 8 Stunden, also 40 Stunden in der Woche und das andere ist 7 mal 24 Stunden. Aber gut, und dann vergessen immer alle eins. Und zwar, das ist man selber. Jetzt sage ich mal einen ganz egoistischen Satz, aber wenn man länger drüber nachdenkt, wird er ganz schön klug. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Sagen die meisten, meine Frau, meine Kinder, alles toll. Mhm. Wenn es mir nicht gut geht und ich depressiv und krank am Boden liege, dann geht es meinen Kindern auch nicht gut. Und deswegen bin ich bei dem dritten. Familie, Arbeit und jetzt kommt der dritte, man selber. Wie viel Zeit nehmen wir uns bewusst für uns selbst? Und damit meine ich nicht, ich gucke ja mit meiner Frau Fernsehen und das will ich, sondern ich meine wirklich, ich bin für mich. Also ich bin für Familie da, ich bin für Arbeit da, ich bin für mich selber da. Und da sollte man eine kluge Balance hinkriegen zwischen diesen drei Kugeln, sage ich mal, zwischen diesen drei Töpfen, weil es einen früher oder später auf die Füße fällt, wenn man einen Topf vernachlässigt. Also wenn man sich nur um sich selbst kümmert und um die Arbeit, wird das mit der Familie nichts. Wenn man sich nur um die Familie und sich selbst kümmert, wird nichts mit der Arbeit und so weiter. Aber die häufigsten Menschen, wenn ich mit Menschen rede, ist der häufigste Fall, dass sie diesen Punkt, was tue ich für mich selber, dass sie den aus dem Blick verloren haben.
Zu kurz kommt, ja. Mhm.
Wann habe ich mir bewusst Zeit genommen für mich selbst? Das mache ich sehr aktiv, also das stört natürlich auch mal die Familie oder mal die Arbeit, aber ich nehme mir bewusst Zeit für mich selbst. Also wir machen jetzt gerade im Salzlandkreis wieder in 80 Tagen um die Welt, ich weiß nicht, da machen 1000 Leute etwa mit. Die Stadtwerke in Bernburg spendieren für jeden gegangenen oder gelaufenen Kilometer einen Cent. Wir haben schon 860-900 Euro zusammen. Mhm. Und dann trägt man auf einer App ein, wie viel man gegangen ist. Das ist natürlich auch auf Vertrauen und so weiter. Ich mache auch mit. Und ich versuche, jeden Abend um 20 Uhr loszugehen. Ist dann dunkel. Ich gehe dann im Dunkeln 10 bis 15 Kilometer. Gehe also durch die Gegend im Dunkeln. Und wenn man alleine geht und das im Dunkeln, sieht man ja nichts. Nicht viel. Also den Weg kann man erkennen. Dann ist man wirklich für sich selbst. Dann ist man wirklich bei sich selbst. Und ich mache nicht im 80 Tagen um die Welt, um die Stadtwerke zu schädigen, sondern ich mache das wirklich, weil es für mich ein Ansporn ist, für mich selbst zu sein. Und wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken, wie viel Zeit Sie gestern für sich ganz alleine, für sich selbst genommen haben, damit meine ich jetzt nicht nur Sie persönlich, Herr Strobe, sondern auch die Zuhörer, jeder mal darüber nachdenken, wie viele Stunden von den 24 waren für mich ganz alleine, wo ich das gemacht habe, was mir persönlich gut tut. Dann ist das meistens ganz, ganz wenig. Und wenn ich sage, ich nehme mir 1-2 Stunden am Tag, dann ist das ja schon viel. Und da, glaube ich, müssen wir darauf achten, dass das die Menschen für sich wieder in Anspruch nehmen. Und das Recht haben sie auch. Da muss ich auch als Arbeitgeber Rücksicht drauf nehmen. Ich kann nicht jeden jederzeit anrufen und das Handy pingelt und die müssen immer bei Stelle sein. Das geht nicht. Das können wir nicht durchhalten als Menschen.
Genau, sehr klug gedacht, ja. Und Sie merkten schon, dass Sie auch das Wort Balance verwendeten. Das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Da haben wir das Wort Balance beide.
Das hat mich so oft indoktriniert, dass ich es mit auch noch gesagt habe.
Sie wurden ja gestrobelt in dem Sinne, die Balance.
Genau. Ja. Aber Sie haben recht, die Balance zwischen diesen drei Sachen, Arbeit, Familie und persönlich.
Das führt uns ganz wichtig und schön, wie Sie das einleiteten, im Prinzip auch zu dem letzten Punkt, über den ich noch kurz mal reden möchte, nämlich die Unverfügbarkeit. Da hat das der wunderbare Soziologe auch in seinem Buch auf den Punkt gebracht, nämlich unverfügbar sein. Alles muss heutzutage immer gleich verfügbar sein. Dadurch geht uns sehr viel Lebendigkeit verloren und auch Achtsamkeit, Wertschätzung. Wir sind alle ja auch übersättigt mit so vielen Dingen. Und nämlich auch das, was Sie sagen, wir brauchen die Zeit für uns selber, in denen wir uns unverfügbar machen für andere. Telefon aus, Medien aus. Das ist so ein wertvoller, wichtiger Punkt, um zu uns zu kommen und dann wieder eins zu werden, mit welchen Mächten, Kräften, eventuell auch immer, ja.
Also das Wort unverfügbar finde ich sehr, sehr schön. Das trifft wirklich Nagel auf den Kopf.
Ja.
Ich habe das auch schon mal gemacht, da habe ich mein Handy mitgenommen beim Wandern, weil ich dachte, also meine Frau hat immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann allein durch die Gegend renne, weil sie sagt, wenn dir irgendwas passiert, liest du dann nachts irgendwann, weiß keiner, wo du bist. Wenn ich das Handy mitnehme, bin ich nicht unverfügbar. Ich merke das. Genau. Es ist etwas anderes, ob ich mit Handy oder ohne Handy. Und jeder, der das mal ausprobiert, der merkt ja, dass die Unverfügbarkeit, das Wort finde ich wirklich schön, also viel schöner noch als Balance, dass die Unverfügbarkeit wirklich ein Goldstaub ist. Und den bewusst, sich bewusst unverfügbar machen, das ist wirklich große Klasse.
Genau.
Ich gehe ja einmal im Jahr pilgern. Ich glaube, das habe ich auch in einer Sendung schon gesagt. Mhm. Und da bin ich eben auch unverfügbar. Meine Frau bittet mich dann nur, bitte alle 3 Tage mal anrufen, weil sie sich immer blöd vorkommt, wenn einer fragt, wo ist dein Mann? Und sie muss sagen, ich weiß es nicht. Also rufe ich dann immer mal an. Aber das Handy ist eben eingewickelt in einer Plastiktüte unten im Rucksack, um wirklich auch unverfügbar zu sein. Und das gibt unheimlich viel Kraft und das gibt unheimlich viel Kraft. Ich kann es nur jedem empfehlen, unverfügbar zu sein. Auch schöner kann man es gar nicht ausdrücken.
Freut mich. So schön, dass wir uns so wunderbar wertvoll immer inspirieren, ja, und das ist wunderbar. Also ich nehme immer aus jeder Sendung ganz viel mit.
Aus Ihrer Sendung.
Und ich hoffe, aus unseren Formaten, die wir jetzt zum dritten Mal schon hier und weiterhin hoffentlich fortsetzen werden, werden auch viele von unseren Zuhörenden einiges mitnehmen. Es kann für Sie, liebe Zuhörenden, ja viel Gutes auch bewirken, wenn natürlich Sie auch den Mut haben, sich darauf einzulassen. Und schön, dass Sie verfügbar sind für diese Sendung, dass wir uns da immer relativ schnell über einen Termin einig werden, auch mit der kompetenten Mitarbeit von Frau Rust an dieser Stelle hier gegrüßt. Und als abschließender Satz vielleicht noch mit kurzer Antwort dazu, aktiv, passiv, versuchen wir zu viel aus unserer Umwelt, wo alles mit einer Rolle spielt, herauszunehmen und erwarten wir zu viel und geben wir zu wenig? Würden Sie da noch eine kleine Sentenz dazu mitteilen können?
Glaube ich nicht. Würde ich so nicht sehen.
Ja.
Ich glaube, wir sind mit der Grundeinstellung in dieser Welt, wir müssen machen, um zu bekommen. Und zu lernen, man muss manchmal nichts machen, um zu bekommen. Das können wir nicht mehr. Also wir sind von der Werbung bis zum Beruf, bis immer, du musst machen, dann kriegst du. So erziehen wir auch unsere Kinder. Also du musst eine gute Note haben, kriegst ein Gummibärchen. Oder du musst deine Hausaufgaben fertig haben, dann kannst du ins Kino gehen. Oder du musst, so bin ich auch groß geworden. Also nicht mit Kino und Gummibärchen, aber so, du musst machen, damit du bekommst. Das finde ich ja wieder so faszinierend am Glauben. Einfach zu sagen, nee, und wenn du nichts tust, bekommst du übrigens auch. Und uns das bewusst zu machen, das wäre, glaube ich, eine große Hilfe. Dass das Nichtstun auch Geschenke bringt. Vielleicht nicht unbedingt die, die wir uns als erstes wünschen, aber auf Dauer uns das Leben wertvoller macht, indem wir bewusst etwas tun und ganz bewusst nichts tun.
Danke, Herr Struber, für das gute Gespräch.
Gerne.
Das ist sehr wertvoll und es ist immer mit Ihren Antworten. Wir wissen ja auch nicht genau, was uns dort immer erwartet. Das wissen auch die Zuhörenden nicht und umso schöner ist es, wer sich darauf einlässt. Vielen, vielen Dank, Herr Struber. Bis ganz bald wieder.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Mir macht es auch immer viel Spaß, muss ich sagen.
Freut mich sehr. Danke. Jetzt bleibt uns noch ein bisschen Zeit, an den wunderbaren Bob Dylan zu erinnern, den ich heute hier noch für Sie auswählte. Und da wollen wir den Song Blowing in the Wind spielen. Ich hoffe, dass unsere Fragen und Antworten nicht einfach im Winde verwehen. Aber da bin ich mir sicher, über unsere gute Zuhörerschaft, die wir hier haben und wertschätzen, dass da vieles auch dabei bei Ihnen ankommt und bleibt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Strobel.